Herzlich willkommen. Folge Nummer 5 von Podcast in the Zone. Heute geht es um Trainingsstress bzw. um die Frage, was Training mit euch macht, wie ihr das nutzen könnt, wie euch das verändert und was das letztlich für einen Einfluss auf euer Leben hat, wie ihr alle diese Sachen zusammenbekommt. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit an Bord seid. Nico und ich begrüßen euch. Vielleicht nochmal kurz für die, die heute zum ersten Mal dabei sind. Wer sind wir? Was ist das hier? Also In The Zone, ein Podcast, der sich an ambitionierte Triathleten und Leistungsträger richtet, also Menschen, die ein Ziel haben, was sie verfolgen und das möglichst ambitioniert machen möchten und gut machen. Mein Name ist Fabian Urban, ich bin Geschäftsführer vom House of Leadership. Wir beraten Unternehmen und Leistungsträger, wie sie strategische Kompetenzen entwickeln können, wie sie selber in dem, was sie tun, besser werden können und wie sie ihre Ressourcen und ihre Potenziale, die sie haben, dabei bestmöglich nutzen können. Ja.
Danke dir schon mal für deine Vorstellung. Ich bin der Nico Wittmann, wer es heute das erste Mal hört. Bin Gründer und ganzheitlicher Coach bei Roots Coaching. Wir kümmern uns um Themen wie Trainingsplanung logischerweise, aber auch Sachen wie Blutbildanalysen, Ernährungsanalysen, sprich den ganzheitlichen, holistischen Ansatz. Und ja, wollen dich oder unsere Athleten im Endeffekt da einfach auf den Weg bringen, dass es mehr als nur ums Training geht und den ganzen Alltag nur mit einbeziehen. Und denke, das ist eine gute Überleitung zum heutigen Podcast. Wie der Fabian schon gesagt hat, es soll ja um das Thema Trainingsstress gehen oder anders gesagt Stress im Alltag und dann was Training dazu. Von meiner Seite so als kurzen Ausblick, wo die Reise hinging, könnte jetzt im Podcast, wir wissen es noch nicht, wo es uns hintreibt. Am Ende vom Tag ist mir wichtig, auch zum sagen, okay, ist Training immer negativer Stress oder immer positiver Stress oder vielleicht beidseitig? Kann es sowohl in die oder in die Richtung einfach gehen? Also können wir da eine gewisse Entlastung auch durch unser Training schaffen? Sprich, wir, würde man sagen, wir können abschalten im Training. Das kennt vielleicht der ein oder andere oder hört man immer wieder mal, dass man das Training braucht zum Abschalten vom Alltag. Hab da eine interessante Studie, was ich mitbringe, wo wir dann noch kurz drauf eingehen können. Geht genau in die Richtung, hilft uns vielleicht sogar das Training dabei. Und im Endeffekt aber auch die Frage zum Klären, inwiefern ist Stress förderlich auch für unseren Sport. Also am Ende vom Tag, wir wollen ja alle irgendwo besser werden, wir wollen Fortschritt haben. Und inwiefern müssen wir uns da vielleicht einmal irgendwo phasenweise anpassen, im Alltag anpassen, unser Stressmanagement korrigieren, dass wir halt auch im Sport wieder besser sind oder vielleicht sogar im Beruf wieder besser sind. Also auch da gibt es vielleicht negative Rückkopplungen. Also das mal so als kurzer Ausblick, mehr oder weniger kurz, als Ausblick von meiner
Seite. Ja, finde ich gut. Also von meiner Seite, glaube ich, wird es heute darum gehen, wie kann das Training, die Vorbereitung auf das, was ich auf meiner Agenda habe, das ist ja für viele irgendwie ein großes Rennen, eine Halbdistanz, eine Langdistanz, vielleicht auch dieses Jahr dann nur in Anführungszeichen ein Halbmarathon oder ein Radrennen. Auf jeden Fall haben ja viele von unseren Zuhörern ein konkretes Ziel. Und wie kann das Training in positiver Weise nicht nur auf dieses Ziel einzahlen, sondern was viele eben ja auch vergessen, wie kann das Training grundsätzlich auf meine Identität als Athlet oder als, ja, wir nennen das ja immer Leistungsträger, also als wie kann das Training auf das einzahlen, was mich halt ausmacht oder was ich gerne möchte, was mich ausmacht, ne? Und ich glaube, dass wir alle das kennen, dass das Training an einem bestimmten Punkt dann doch zu einer Last wird oder zu einem Stressor wird, den viele dann nicht mehr zu handeln wissen. Und die Frage ist, ja, was passiert da genau? Wie können wir damit umgehen? Und wie können wir vor allen Dingen allen Zuhörenden Lösungsmöglichkeiten anbieten, wie wir vielleicht eine andere Perspektive bekommen oder vielleicht an einigen Stellschrauben nochmal ein bisschen drehen? Ja.
Ja, vielversprechend die ganze Folge. Dann lass uns doch mal reinstarten. Wie gehen wir es an? Hast du irgendwo einen Ankerpunkt, wo du sagst, lass uns da mal reinstarten?
Ja, also ich glaube, ich meine, wir haben jetzt März. Das heißt also, unabhängig davon, wann dein Saisonhöhepunkt ist, dann ist ja die Vorbereitung sozusagen in Full Swing. Also Im Radsport hieß es ja immer, oder ich glaube, heißt es immer noch, gute Radsportler werden im Winter gemacht. Das heißt also, Trainingsumfänge werden im Winter gelegt oder die Grundlage wird gelegt. Und ich erlebe viele im Umfeld Athleten, aber eben auch Führungskräfte, die vielleicht parallel eine entsprechende Zielsetzung für diese Saison haben, dass sie früher oder später in Stress kommen, einfach weil sie eine Mehrfachbelastung haben. Also sie sind natürlich voll berufstätig, im Zweifel haben sie eine Familie, sie haben ein hohes Trainingspensum, was sie irgendwie unterbringen müssen. Und dann passiert das, was natürlich ja fast immer passiert. Du wirst krank oder du bist zeitlich so verhindert, dass du nicht trainieren kannst. Und plötzlich gerät so dieses Gesamtkonstrukt ins Wanken. Und ich glaube, dass das für viele hochaktuell ist, wie balanciere ich eigentlich das, was ich da tue, so aus, dass es noch einen, wie du selber ja gerade gesagt hast, dass es noch einen positiven Effekt erzeugt für mich.
Ja, aber es ist der klassische Fall, wie du schon sagst, und das passiert echt oft. Also ich sehe es tagtäglich auch mit meinen Coaches, mit meinen Athleten, stressige Phasen, und das ist dann kein Zufall, dass man dann krank wird nach stressigen Phasen. Also vielleicht kennst du einen oder andere Zuhörer, der jetzt da, der spiegelt sich vielleicht gerade wieder. Du hast extrem stressige Phasen, zum Beispiel jetzt in der Arbeit, nimmst dann Urlaub, denkst, ja, endlich abschalten, endlich Piano oder Fokus aufs Training, Trainingslager, und dann wirst krank. Und das ist ein Phänomen, was relativ gut erklärbar ist. Es ist jetzt kein Zufall, dass du genau da krank wirst, wo du es vermeintlich am wenigsten brauchen kannst. Du sagst, jetzt habe ich mir extra Urlaub genommen, jetzt will ich mit der Family irgendwo hinfahren, Skiurlaub oder vielleicht irgendwo in die Sonne fliegen, in Fasching jetzt oder Ostern dann. Aber am Ende vom Tag hat es ja alles einen gewissen Zusammenhang. Sprich, der Körper ist ja darauf getrimmt, er ist ständig unter chronischem Stress. Wenn du 12, 13 Stunden konstant einfach arbeitest und irgendwo versuchst, dein Training reinzudrücken, hast vielleicht eine Family und siehst dich im Zweifel auch noch kümmern solltest. Und am Ende vom Tag fällt irgendwo und irgendwann der Stress ab. Also der Körper funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Sobald du aber in Urlaub gehst, fällt der Stress erstmal in gewisser Weise ab. Und der Körper, also Immunsystem, sagt so, und jetzt brauche ich auch eine Pause. Jetzt fahre ich auch runter. Ich habe jetzt lang genug funktioniert, und das ist dann eben halt auch der Punkt, wo viele Athleten krank werden, und der ärgerliche Punkt im Endeffekt. Und das ist was, wo man aber auch langfristig früher schon dagegen wirken können und auch müssen, weil wenn man es mal auf Sportliche runterbricht, okay, wir wollen ja irgendwie mittelfristig, langfristig wollen wir Erfolg haben, wollen einen Fortschritt haben, aber so eine Krankheit, die uns ja locker eine Woche mal rausnimmt aus dem Training. Locker. Also eine Woche ist ja mal nicht viel, wenn ich sage, bis sie leicht krank zum sei, bis sie dann wieder ins Training einsteigt, bis ich langsam wieder hochfahre, die Umfänge, die Intensitäten sind 1, 2 Wochen sind vorbei. Und am Ende vom Tag ist dann schon so, wo ich sage, ist es eigentlich vermeidbar oftmals, dass man sagt, okay, so den chronischen Stress zu reduzieren, dass man genau das nicht passiert, ich aber konstant einfach durchtrainieren kann. Und das ist das, was man, glaube ich, anstreben sollten alle, dass man nicht irgendwie hohe Umfänge hier dann mal im Trainingslager oder hohe Umfänge im Urlaub mal machen können, sondern dass man konstant einfach ein vernünftiges Niveau haben, dass man wenig gestresst sind oder weniger gestresst sind und am Ende vom Tag aber halt dann auch nicht krank werden dadurch, wenn wir mal wieder runterfahren.
Also, ich meine, das wichtigste Stichwort hast du gerade genannt und ich mache jetzt mal eine provokante Ansage. Ich glaube, dass ich ein Großteil, also Stichwort Trainingsplan. Ich glaube, dass ein Großteil von Athleten sich nicht bewusst ist, dass sie sich mit Trainingsplänen im Zweifel keinen Gefallen tun. Und jetzt wird man sagen, ja, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Wie soll ich denn sonst trainieren, wenn ich keinen Trainingsplan habe? Ja klar, und ich glaube, wir müssen hier auch nochmal von ambitionierten und ich will nicht sagen sehr ambitionierten Athleten sprechen, weil wir haben ja nun auch Athleten, die mit Sub-9 halt, ich würde mal sagen, sehr ambitioniert sind. Also du selber, wenn es um Zeiten um 8 Stunden 15 auf der Langdistanz geht, dann kann ich mein Training nicht dem Zufall überlassen. Ich glaube, dann bin ich in vielerlei Hinsicht an Punkten, wo ich natürlich keine großen Schrauben, sondern insbesondere kleine Stellschrauben nutzen muss. Also wo muss ich dran drehen, damit ich noch einen Fortschritt mache? Und gleichzeitig haben wir aber auch viele Athleten, die ja ambitioniert sind, ja, also trotzdem noch sehr, sehr schnell unterwegs sind, die durch Trainingspläne so unter Druck geraten, dass sie einfach also fest werden, und zwar nicht muskulär fest, sondern fest werden im Sinne von, hey, ich kann meinen Plan im Moment nicht erfüllen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen meinem Trainer gegenüber. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Im Job muss ich ja auch performen. Die Leute gucken da schon auf mich, weil ich immer früher gehen muss oder später komme oder die Mittagspausen fürs Training nutze. Das heißt also, die durch diesen Trainingsplan so enorm unter Druck geraten und durch diesen rigiden Trainingsplan, dass sie gar nicht mehr in ihre volle Potenzialentfaltung kommen.
Aber dann ist es eine Aufgabe vom Coach in meinen Augen. Also genau das gibt's und das gibt's bei Coaches, das gibt's aber auch bei Standardpläne. Aber in meinen Augen ist es ja irgendwo vermeidbar, wenn man ja, vernünftige Kommunikation einfach hat mit seinem Coach. Weil pauschal würde ich es gar nicht so unterschreiben, dass ich sage, okay, du kommst unter Druck. Ich glaube, dass extrem vielen auch einen Druck nimmt, da ich sage, hey, ich muss mich nicht um das Thema Training kümmern. Ich habe da einen. Den zahle ich monatlich was, der schreibt mir meinen Trainingsplan, das ist mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen habe, Probleme habe. Genau das will ich ja zum Beispiel meine Coaches oder das vermittle ich meine Coaches, sage, hey, ihr könnt euch jederzeit melden, wenn es bei euch in der Arbeit stressig ist, schreibt es mir, wir planen das um. Fertig. Die Freiheit, die habt ihr und dafür zahlt ihr mich ja. Also das ist der große Vorteil und da will ich ihnen halt auch den Druck rausnehmen, dass ich sage, hey, ihr habt nicht den Druck, dass ihr sagt, ja, jetzt kriege ich noch einen Termin abends um 6 rein in der Arbeit, komme erst um 8 heim und deine Körper noch irgendwie Hardcore-Intervalle 14x400 irgendwie aufgeschrieben beim Laufen und die drücke ich jetzt abends um 8 Uhr durch. Sondern nee, den Druck will ich dir rausnehmen. Also melde dich und ich ändere das ab. Also es ist, finde ich, sowohl Athleten, aber als genauso auch die Verantwortung vom Coach, da zu sagen, okay, die Möglichkeiten haben wir, dass wir das abändern können, dass wir den Druck halt rausnehmen. Aber der Athleten muss die halt auch in Anspruch nehmen, die Möglichkeit. Und muss das Ganze ja dann nutzen. Und dann kann das in meinen Augen auch sehr positiv auch wiederum sein, dass man eher den Druck rausnimmt. Aber genau das, was du sagst, gibt es halt leider zu oft.
Also bin ich total bei dir und ich glaube, für viele ist ja ein Trainingsplan eine sehr gute Hilfe, weil sie sagen, ich muss mich um nichts kümmern, ich habe da meinen Plan und den muss ich abtrainieren. Ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss nicht irgendwie mir am Sonntag überlegen, was will ich diese Woche eigentlich machen und wie genau baue ich das aufeinander auf, sondern da ist jemand, der mir meine Pläne macht. Was ich aber als Rückmeldung immer wieder bekomme und was ich auch wahrnehme, dass ein Trainingsplan an sich, also zunächst einmal ist es so, dass viele Athleten ja, und ich glaube, da tut Social Media seinen Teil dazu, dass uns natürlich suggeriert wird, es gibt da draußen irgendwie den einen perfekten Plan. So, du darfst nichts von der Stange nehmen, sondern es gibt diesen einen Plan, der dich optimal auf dein Event vorbereitet. Also muss ich es jetzt so machen oder muss ich es jetzt so machen oder muss ich es vielleicht ganz anders machen? Also das immer auch im Hinterkopf mitschwingt, so trainiere ich eigentlich gerade richtig, ja? Und der Wunsch, dass jede Einheit, die du machst, natürlich in irgendeiner Weise ein perfektes Outcome mit sich bringt. Also, dass ich das gleich in einem Ergebnis, was Watt, was Herzfrequenz, was VO2 Max etc. angeht, niederschlägt, ja? Und ich glaube, und da würde ich gerne gleich mal das Thema Daten einbringen. Ich glaube, dass das viele Athleten das nach vorne bringt, dass sie einen Plan haben und dass sie gleichzeitig in diesem Plan irgendwann so gefangen sind, dass natürlich auch ganz viele Gedanken und Zweifel und Ängste hochkommen. Boah, jetzt schon eine Woche nicht trainiert und wie soll das und soll ich mit dieser Vorbereitung überhaupt, das schaffe ich doch niemals, mein Ironman und wenn das jetzt so weitergeht und so. Und ein Trainingsrahmen, der vielleicht etwas loser ist, aus meiner Sicht manchmal auch dir viel mehr Freiheit gibt, in dein Athletensein so einzusinken. Also nicht bei jeder Einheit zu gucken, was bringt mir das jetzt eigentlich, sondern vielleicht auch einfach mal trainieren zu gehen, also zu schwimmen, Rad zu fahren oder zu laufen.
Das ist, glaube ich, extrem typabhängig. Ich habe heute vor unserer Aufzeichnung jetzt ein Beratungsgespräch gehabt mit einer Athletin. Sie ist selbstständig und sie möchte jetzt auch mit Triathlon starten. Ganz eine super relaxte Persönlichkeit und jetzt einfach mal ohne Wettkämpfe einfach mal reinfinden in den Sport, schauen, was Spaß macht. Und Sie hat halt auch gesagt, sie will das Thema abgeben. Sie könnte das mit Sicherheit auch selber. Sie ist Physiotherapeutin, ist da selbstständig in dem Bereich auch. Also sie hat schon so ein Grundverständnis von, wie funktioniert mein Körper, was braucht er, Überlastung etc. Ich glaube, sie hat tagtäglich solche Fälle eben auf der Pritsche, wo man sieht, welche Fehler gemacht worden sind. Aber sie sagt, okay, ich möchte einfach das Thema abgeben. Ich möchte mich nicht selber drum kümmern. Und vor allem, ich möchte einfach eine gewisse Struktur haben, die sich wiederholt, wo ich mich persönlich auch darauf einstellen kann. Also okay, Mittwoch ist Gym Day, Dienstag gehe ich schwimmen, ist dies, ist jenes. Und das gibt für mich persönlich zum Beispiel als Unternehmer, gibt es auch eine gewisse Struktur und eine gewisse Sicherheit davor, ohne dass ich im Plan reinschaue, ich wüsste, was ich nächste Woche Mittwoch trainiere, vom Grundprinzip her. Mittwoch eher eine längere Radausfahrt, so die letzten Monate, und vielleicht noch ein Koppellauf. Und das ist was, was vielen Menschen auch wieder eine gewisse Sicherheit gibt und vielleicht dadurch auch wieder den Druck halt nimmt. Also ich glaube, da ist immer so, sind wir vielleicht bei Folge 2 auf der Suche nach Identität, auch da ist wieder jeder Athlet selber verantwortlich, der schaut, okay, was bin ich für ein Typ, was habe ich für Identität und was will ich, was brauche ich überhaupt? Und das, wenn ich rausfinde, dann kann ich halt auch genau richtig, für mich persönlich richtig halt auch trainieren.
Ja. Also ich nehme mal einen ganz konkreten Fall. Hab ich neulich die Rückmeldung bekommen. Wissen Sie, ich muss in meinem Job schon so oft Dinge tun, die ich eigentlich nicht machen möchte. Also ja, ich muss Dinge tun, die ich nicht machen möchte, weil sie mir keinen Spaß machen oder weil ich den Sinn darin auch nicht sehe oder weil es halt, keine Ahnung, politische Spiele sind in dem Unternehmen, dass ich für das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist, außerhalb meines Berufs, jetzt nur noch sehr begrenzt Kapazitäten habe. Also wo ich jetzt merke, das Training muss für mich dann irgendwie schon auch schmackhaft sein, also schmackhaft im Sinne von, es muss mir auch Spaß machen, und da kommt man dann früher oder später an den Punkt, dass Menschen aus ihrem Job kommen, total erschöpft sind und viele mir dann so sagen, ich würde eigentlich gerne, und ich bin ja ein großer Freund davon, das weißt du, ich würde einfach gerne mal trainieren, aber da steht ja jetzt eine Einheit im Plan, eine Intervalleinheit oder eine intensive Einheit, so, und auch ich hätte irgendwie Lust, auch einfach mal jetzt 3 Stunden Radfahren zu gehen, und jetzt muss ich schon wieder etwas machen, was ich von der Sache her schon gut finde, aber eigentlich nicht will, ja, verstehst du, was ich meine? Also, dass da dann auch so ein hohes Maß an Unlust irgendwann entsteht und dann, ne, so die Selbstansprache. Ich muss jetzt aber, die Lust müsste jetzt aber dann doch schon langsam mal wieder zurückkommen, weil es sind nur noch, keine Ahnung, T-26 oder T-18 Wochen bis zum Höhepunkt, und es gilt langsam.
Ich glaube, das ist halt auch wieder die Waage, wo man finden muss, von wegen, welche Ambitionen habe ich? Was habe ich für Ansprüche?
Ja.
Bin ich ja ganz ehrlich, wenn ich sage, okay, ich will Sub-9 oder ich will 8 Stunden knacken, was auch immer auf der Langdistanz. Und dann muss ich halt vielleicht einfach ein gewisses Commitment in der Hinsicht dahin mitbringen und sagen, okay, es ist halt, ich will jetzt nicht sagen, nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, dann muss ich halt auch mal was machen, was unbequem ist, gar keine Frage. Wenn es zur Normalität wird, dann muss ich mehr hinterfragen, definitiv. Also wenn ich da jede Woche 5-mal mich dazu quälen muss, irgendwas zu tun, was mir jetzt vielleicht eigentlich gar keinen Spaß macht, dann muss ich, ist vielleicht das falsche Ziel für mich, ist das vielleicht auch der falsche Sport für mich. Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, wenn ich aber auch sage, ich habe einen Athleten, der seine erste Langdistanz, Anführungszeichen, nur finishen will, also jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern einfach mal Spaß haben und das Ding solide, gut ins Ziel bringen, nicht 1000 Tode sterben, dann sage ich, okay, haben wir mit Sicherheit einfach mehr Spielraum. Und dann ist aber auch wiederum der Coach auch gefragt. Ich sag, die Verantwortung hat irgendwo der Coach auch, das zu, die Möglichkeiten zu eröffnen, zum sagen, hey, wenn du jetzt 3 Stunden Fahrrad fahren willst, weil das Wetter einfach gut ist, dann gib Bescheid, dann planen wir das ein. Aber dann muss ich dann die restliche Woche umplanen. Und das Thema habe ich mit einem Sub-9 Anwärter, Athlet von mir, der auch in die Richtung tendiert und ein Rot die 9 Stunden knacken möchte, also schon gewisse Ambitionen hat. Er hat am Freitag immer so seinen Entlastungstag. Das schaut bei ihm so aus, dass er halt einfach 1 Stunde schwimmen geht, Programm. Und letzte Woche Freitag war das Wetter gut. Er ist halt 2 Stunden Rad gefahren. Ich sage, ja, kannst du schon machen. Ich habe ihm halt da einen Kommentar da lassen. Alles cool. Es war schon eine ruhige Ausfahrt. Kannst du machen, aber pass auf der Regeneration halt einfach auf. Bei hohem Trainingspensum haben wir halt nicht so viel Spielraum, dass wir hier und da tralala noch hier ein bisschen Einheit einfügen, hier nochmal ein bisschen länger fahren, hier noch dies, hier noch jenes. Es artet halt dann auch relativ schnell einen chronischen sportlichen Stress halt auch aus, zeitlichen Stress mit Sicherheit auch. Und da haben wir relativ schnell dann eine Gefahr, dass wir irgendwo ja, krank werden, dass wir das ganze System überlasten, dass wir irgendwo halt einfach auch Verletzungen riskieren. Und das sind dann halt Sachen, okay, da erwarte ich mir halt vom Athleten schon ein gewisses Commitment. Er hört vielleicht dann dazu jetzt ab Mittwoch, wenn die Folge online geht. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wenn er sich angesprochen fühlt, wir reden da offen auch drüber. Ist ja kein Angriff. Ich erkläre ihm halt dann im Endeffekt nur die potenziellen Folgen, dass wir da ein bisschen weniger Spielraum haben bei ihm, beziehungsweise wir müssen halt dann auch die restliche Woche, das heißt das Wochenende anpassen. Also wenn er am Freitag mehr macht, müssten wir am Samstag einfach weniger machen. Das ist halt dann die Konsequenz, mit der er leben muss. Also wir können nicht immer nur drauf und immer mehr. Sondern wir müssen halt da irgendwo mal die Bremse erziehen und regenerieren, körperlich wie mental. Das vergessen halt immer sehr, sehr viele, weil es vielleicht dann Spaß macht und weil es im Endeffekt halt gerade passt.
Ja. Ja, also ich glaube, dass du einen ganz wichtigen Punkt ansprichst, weil ich nehme halt viele Athleten wahr, die schon mit einem sehr begrenzten Ressourcenportfolio ins Training starten. Also die haben halt einfach, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, was entscheidet eigentlich ambitionierte Athleten von Profis? Ambitionierte Athleten haben häufig im Alltag schon viel da draußen gelassen, wie man beim Triathlon sagen würde. Die haben viel auf der Strecke gelassen in ihrem Alltag, in ihrem Job. So. Und die kommen eben nicht, ich sag mal, mit einem Reservoir von 100 starten die in so eine Vorbereitung, sondern das Reservoir ist vielleicht zu 50, manchmal sogar zu mehr Prozent schon geleert. Und mit diesem Reservoir musst du dann natürlich in irgendeiner Weise dein Training bestreiten. Und ich glaube, dass eine Anpassung der eigenen Zielvorgaben immer wichtig ist. So. Und nichtsdestotrotz kann ich für mich festhalten, dass klar, wenn wir über Sub-9 sprechen, dann ist das sicherlich nochmal ein anderes Betätigungsfeld oder ein anderes Zielfeld. Aber selbst wenn du ambitioniert unterwegs sein willst, dann braucht es aus meiner Sicht auch eine Form von emotionaler und mentaler Freiheit. Ja, die ich versuche solche Projekte immer von hinten zu denken. Also, was ist dein Ziel? Okay, du willst den Ironman machen in so und so viel Stunden. Dann können wir das sicherlich so machen. Und viele Trainer sehen dann darin so eine Art Programmierung. Wie müssen wir den Athleten programmieren, dass er das schafft? Für mich ist es ja aber wichtig, dass dieses Projekt im Zweifel kein One-Hit-Wonder ist, sondern längerfristig betrieben wird. Und vor allen Dingen, dass derjenige, während er das macht, das Gefühl hat, ey, geil, ich bin Athlet. Also ich bin Triathlet. Ich bin, keine Ahnung, Mitteldistanzathlet, Marathonläufer, Ironman-Athlet. Und nicht der Stress überwiegt, wo muss ich jetzt welche Einheit unterbringen, dass vor lauter Grübelei und Umgang mit Selbstzweifeln dieses, wie ich finde, sehr kraftspendende Gefühl von, ey, ich bin Athlet, gar nicht mehr emporkommt. Ja?
Ich glaube, wie du sagst, so in den, geht es in vielleicht eine Richtung, so eine Flow herzukommen, Trainingsflow, dass es wenig erzwungen ist und mehr einfach Spaß und Freude passiert. Und da gehört es genauso dazu, einfach einmal, oh, das Wetter ist gut, ich fahre halt mal 2 Stunden Rad und mache früher Feierabend, wer die Möglichkeiten hat. Das gehört genauso dazu, aber beim ambitionierten Athleten, also die Freiheiten, die haben wir alle und die, oder gewisse Freiheiten haben wir alle und die sollen wir uns halt auch wahren. Also wir sollen uns da auch nicht von einem Trainingsplan irgendwie einboxen lassen. Ich glaube, und das ist ja das, was du vorhin, auf das du raus wolltest oder so gesagt hast, am Ende vom Tag limitieren wir uns gerade selber extrem oft durch einen Trainingsplan zum Beispiel. Dass wir uns da gewisse Freiheiten nehmen.
Also ich glaube, wenn wir mal auf das blicken, was viele von uns wahrscheinlich am Handgelenk tragen, also ich trage meine Uhr relativ selten und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher im Training als außerhalb des Trainings. Ich glaube, früher war es so, und ich habe gerade noch mal gesearched am Wochenende, ist von Timex gibt es noch diese alten Uhren wieder, die einfach nur deine Runden erfassen, also 30 Laps oder so, wo du abdrücken kannst und dann erfasst die Uhr deine Einheit beziehungsweise die Runde oder die Runden, die du gemacht hast, nicht mehr. Und ich sage mal so, früher wolltest du was von deiner Uhr, ja? Du hast deine Uhr gefragt, okay, wie schnell war ich da und vielleicht in Kombination mit Herzfrequenz, welche Herzfrequenz hatte ich da und wie steht, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Also du wolltest was von deiner Uhr und ich glaube, heute ist das Problem, oder die Herausforderung, dass plötzlich die Technik was von dir will. Ja, die Technik sagt dir plötzlich, du hast schlecht geschlafen, du bist nicht ausgeruht, du bist in einem falschen Frequenzbereich unterwegs, die Einheit war zu hart. Ja, und ich meine, ich muss gerade spontan, also fällt mir jetzt gerade ein, als ich in Rot gestartet bin dieses Jahr, ja, da habe ich irgendwie so, keine Ahnung, 10 Minuten auf dem Fahrrad gesessen, also auf der Radstrecke, und dann leuchtet plötzlich, dann poppt plötzlich in meinem Garmin die Anzeige auf, Leistungszustand ausreichend, ja. Also ich meine, Garmin, wie ich finde, gibt sich ja schon viel Mühe, irgendwie Leute jetzt nicht unbedingt zu motivieren, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, bei Garmin taucht mehr auf, was man alles falsch macht und was alles schlecht ist, als umgekehrt. Aber da habe ich nur so gedacht, geil, also ich musste diese Information dann wirklich erstmal beiseite schieben in Rot, so nach dem Motto, nein, dein Leistungszustand ist natürlich nicht ausreichend, sondern der ist schon gut, also wenn nicht sehr gut. Aber ich finde diese ganzen Gadgets, so schön sie auch sind und so interessant sie auch sind, und ich habe ja viele selber davon, sie wollen plötzlich was von dir, ja? Und das erzeugt schon wieder Stress, so, weil früher sind Leute einfach laufen gegangen oder Radfahren und natürlich strukturiert. Ich meine damit ja nicht Junk, sondern schon strukturiert. Aber durch diese Datenqualität oder diese Datenmenge bekommt das Training ja plötzlich eine Intensität, die unheimlich viele Fragen aufwirft. So, ist das jetzt richtig? Geht das? Muss ich das ansteuern? Und, ja? Und ich glaube, das, was ich vorhin etwas provokativ formuliert habe, erzeugt natürlich wieder Stress, ne? Also nicht nur, dass du den Plan hast, den du erfüllen musst, sondern die Einheiten müssen ja auch irgendwie einen Sinn ergeben und sie müssen auf etwas einzahlen. Und plötzlich entsteht da ein riesiger Wust aus müssen, wollen, nicht können und so weiter.
Du hast ein bisschen die Entwicklung ja mitgemacht oder ein bisschen mehr, wie es ich jetzt wahrscheinlich gemacht habe. Ich bin ja, Anführungszeichen, erstmal gute 10 Jahre jetzt dabei, so im Ausdauersport. Würdest du sagen, dich hat es früher so weniger gestresst, wie es jetzt heute der Fall ist?
Also auch das, ich gehe da total offen mit um. Also ich habe ja auch, als ich meine, ich persönlich meine Bestzeit gemacht habe, und das war vor der Kohlenhydratrevolution, das war vor dem ganzen aero-optimierten Setups auf dem Bike. Ich habe ja eine 10.09 gemacht in 2016 in Rot, und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also damals habe ich ja Paper Pencil gemacht. Ich habe mir die Einheiten wirklich aufgeschrieben und in so einem Kalender, wo ich übrigens auch immer dann gucken konnte, so, ah, das hat mir am Ende des Monats auch immer so ein Gefühl von Wirksamkeit gegeben. Ach, das hast du diesen Monat gemacht, wo dann wirklich nur die Einheiten in ihrem Umfang drauf standen. Und ich habe für Rot damals einfach Umfänge gemacht, und zwar nicht extrem. Ich glaube, ich bin vor Rot 5000 Kilometer gefahren und ein bisschen was am Berg gemacht und ein paar Intervalle, aber wirklich keine großen Sachen. Und ich bin damals halt noch mit einem Tacho, mit einem Tacho gefahren, der dir halt die Durchschnittsgeschwindigkeit und die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt. So. Und ich wusste dann immer so ungefähr, wo stehe ich. Und natürlich kannst du Einheiten dann nicht aussteuern im Sinne von, ich fahre jetzt 6 mal 6 Minuten 300 Watt, wie ich es heute machen würde, sondern ich bin dann so ein bisschen nach Gefühl gefahren. Aber ich würde für mich sagen, dass ich sehr viel gelassener war. Und aus dieser Gelassenheit heraus doch ein großes Selbstvertrauen gezogen habe. Also ich bin irgendwie 5.07 gefahren in Rot oder 5.09 damals. Also wie ich finde, jetzt auch nicht so langsam. Und natürlich wäre das wahrscheinlich alles schneller gegangen, wenn ich noch effizienter trainiert hätte. Aber ich habe das damals als so einen Entwicklungsprozess gesehen, und ich habe eben auch gespürt, wie sich meine Form und auch meine Körperkomposition im Zeitablauf verändert, und kann sagen, dass ich daraus viel Positives mitgenommen habe. Ja, doch, doch.
Ich glaube, dass das ja der Punkt ist, wie du sagst, dass wir das spüren selber und an uns selber festmachen können. Das geht ein bisschen verloren aktuell in meiner Hinsicht. Also ich will es jetzt gar nicht negativ darstellen, dass die jetzige Zeit irgendwie nicht richtig wäre und die ganzen Gerätschaften, die wir alle so nutzen, dass das alles Schwachsinn ist. Das stimmt ja gar nicht.
Nee.
Aber an sich verlassen wir uns oftmals zu sehr auf die ganzen Werte und auf den Wattmesser und auf den Pulsmesser und auf dies und auf jenes und vergessen einfach mal, dass wir halt nur das Körpergefühl haben. Und auch Thema Stress, wenn wir da wieder zurückgehen, wie fühle ich mich heute? Wenn im Trainingsplan drinsteht, ich muss nur 14 mal 400 laufen, aber ich fühle mich heute einfach beschissen, weil der Arbeitstag stressig war und mental einfach extrem fordernd war. Und auch das zieht halt sau viel Energie, das vergessen wir auch manchmal mal. Manchmal, dass man durch einen nicht körperlich stressigen Tag, sondern mental stressigen Tag, dass wir einfach da auch extrem viel Energie verbrauchen und dass wir da abends dann platt sind, dass wir da uns vielleicht nicht mehr fokussieren können für 14 mal 400 und das ist für mich eine Einheit oder generell 400 oder irgendwie schnelle Intervalle auf der Bahn. Da denke ich ja gefühlt schon den ganzen Tag drüber nach und denke mir, okay, schaffe ich es nicht in der Pace? Boah, das wird anstrengend, ich werde 1000 Tode sterben. Boah, das finde ich beschäftigt ja auch nochmal mental, sprich, das ist ja zusätzlich nochmal irgendwie ein Stress. Und früher hat es mich definitiv schon mehr gestresst, dass ich da teilweise dann Durchfall gekriegt habe vor so einer Einheiten. Also da siehst du, wie das, oder ich sehe es halt, wie das in meinem Körper halt arbeitet. Also mental, was das für körperliche Auswirkungen hat. Und da ist vielleicht oft halt dann wieder sinnvoller, dass man sagt, okay, wie geht's mal überhaupt heute? Egal, was dann die Uhr sagt, ob die Uhr sagt, hey, du hast einen ausgeruhten Zustand und der HRV ist überragend bei 95 oder wie auch immer. Und Herzfrequenz ist super low, der Ruhefrequenz. Aber an sich ist doch eher viel entscheidender, wie fühle ich mich heute. Und das ist was wir, glaube ich, die Werte ein bisschen vernachlässigen, wo wir die Gefahr laufen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder so dahin tendiert und so, das ist auch wieder in jedem seiner eigenen Verantwortung, wie er damit umgeht. Aber ich denke, die Gefahr ist schon wesentlich größer im Vergleich zu vor 10 Jahren, 20 Jahren.
Und ich finde, das ist total wichtig, dass den Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Also, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, Triathlon Crew Cologne, die mal ein Interview mit dem Trainer von Patrick, von Eliud Kipchoge gemacht haben, mit dem Patrick Sang. Und der hat irgendwie im Verlaufe des Interviews einen, wie ich finde, einen super coolen Satz gesagt, der mir eigentlich schon immer klar war, aber also mir war das, glaube ich, nicht so bewusst. Und im Nachgang habe ich gedacht, ja, klar, er meinte, in der Trainer-Athleten-Beziehung, also seine Beziehung zu Eliud Kipchoge, da lernt er mehr vom Athleten als der Athlet von ihm, ja, weil er immer wieder natürlich irgendwie so das Mastermind ist in der Entwicklungsplanung, was soll da passieren und welche Entwicklungssprünge stelle ich mir da so vor oder sehe ich da vielleicht auch? Ich glaube, die Handschrift eines Trainers hat ja ganz enorm Auswirkung darauf, wo es den Athleten hinbringt. Und ich glaube halt, dass viele Trainer, die in der heutigen Landschaft unterwegs sind, den Athleten halt irgendwo hinbringen mit dem Plan, den sie ihm geben, aber nicht unbedingt dahin, wo der Athlet hinkommen könnte. Und ich fand das in dem Interview ganz interessant, wie er das so beschrieben hat, dass die Rückmeldung des Athleten, so wenig nachvollziehbar sie ja manchmal auch ist, ja, für ihn relevant wird in der Gestaltung des Trainingsplans. Ich meine, du hast gerade gelacht, aber ich weiß ja genau, was du meinst. Ich kenne das ja auch, wie Einheiten einen sogar so sehr stressen, dass das Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt hat. Ja, also dass allein die Trainingseinheit dich schon stresst oder der Gedanke daran. Und ein Trainer tut ja sehr gut daran, das auch zu antizipieren. Und da sind wir, ich glaube, da kommen wir bestimmt in einer späteren Folge mal drauf, bei der Frage, wie ist eigentlich eine optimale Beziehung zwischen Athlet und Trainer ausgestaltet, dass der Athlet sich auch entwickeln kann und du als Trainer deinem Athleten vielleicht auch manchmal etwas rausnehmen musst, damit zu einem späteren Zeitpunkt der Anstellwinkel halt wieder erhöht wird.
Definitiv, ja. Und das ist wiederum halt dann die Kommunikation, die halt herrscht zwischen Athlet und Trainer. Wenn einfach da viel Kommunikation da ist und eine offene Kommunikation, dann können wir halt da auch entgegenwirken. Und ich kann dem Athleten und der Athletin halt einfach auch den Stress ein bisschen nehmen. Also ich habe gestern einen Athleten, der lebt in Japan und er hat sonntags dann immer seine intensivere Einheit und trainiert gerade auf dem Halbmarathon hin. Und da hat er jetzt schon ein bisschen Schiss geschoben auf die gestrige Einheit. Also wir nehmen ihn am Montag auf für die Zuhörer. Und habe ihm dann gesagt, das ist ein Halbmarathon-Pace, das läufst du easy peasy. Das waren 3x4K. Und er ist kurz vorm Halbmarathon. Also das hast du im Kreuz und das ist nichts, was du nicht kannst. Also das einfach da ein bisschen warm zugesprochen, sage ich jetzt mal, und auch ihm das erklärt, wie hoch die Pace halt einfach ist und dass sie gar nicht all out sein muss. Und das ist oft dann so der Gedanke von Athleten, es muss immer wehtun und es wird jetzt wehtun und wie auch immer, aber es kommt nicht auf den Trainingsreiz drauf an. Und wenn ich hier in dem Beispiel einfach die Halbmarathon-Pace laufen will und ökonomisieren will, dann wäre es fatal, wenn es ultra wehtut. Also wenn der bei 3x4K auf dem Zahnfleisch daherkommt, dann sage ich, dann ist es nicht deine Halbmarathon-Pace. Also dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und wenn ich die Pace angebe und du läufst die mit einem richtig geilen Flow, kommst dann heim und sagst, ja, natürlich war es jetzt ein bisschen anstrengend, aber am Ende vom Tag war es sehr gut laufbar. Sag ich, ja gut, dann sind wir auf einem geilen Weg. Also das muss nicht irgendwie all out sein. Und da machen wir Athleten, machen sie da oftmals schon ultra den Stress, dass wir irgendwas erfüllen wollen oder übererfüllen wollen sogar, dass wir immer vielleicht nochmal einen Ticken schneller laufen wollen, als vielleicht angegeben ist oder wie auch immer. Und manchmal reicht es halt auch, wenn wir da, ich sag jetzt mal, ein paar Prozent rausnehmen und sagen, okay, vielleicht ist heute nicht der Tag oder vielleicht ist er gar nicht gefordert von dem Coach, dass die Intention eine ganz andere ist, weil es ist nicht immer nur Schaufel draufhauen und Vollgas geben. Also das ist definitiv nicht der Fall.
Ja, und ich glaube auch, dass das Gefühl, dass es immer auch um das Gefühl geht, was die Einheit mit dir macht, aber was eben auch der Gesamtprozess mit dir macht, ne? Und ich glaube, dass man das gar nicht hoch genug einschätzen kann, dass der Vorbereitungsprozess natürlich unheimlich viel Potenzial bietet. Also ich entscheide mich ja für mich, so. Also, beziehungsweise ich entscheide mich ja für eine Entwicklung. So, wenn ich jetzt irgendwie sage im November, ich möchte im, keine Ahnung, Juni, Juli, August dieses Rennen XY machen, dann entscheide ich mich ja für einen Entwicklungsprozess und auch für eine Konsequenzbereitschaft. Das heißt, ich muss dann irgendwie mein Leben oder meinen Tag anders strukturieren. Und übrigens, so sehr einen das ja auch auflädt, so sehr stößt man dann ja auch immer wieder auf Unverständnis im Umfeld, ne? Wie viele kenne ich die, wo schon immer so mit einem Augenzwinkern und so leicht provokativ dann in der Kantine gesagt wird, nein, der Herr X, der isst natürlich jetzt nur noch Salat und nein, der trinkt keinen Alkohol und nein, der kann jetzt an der Abendveranstaltung nicht teilnehmen und wo montags gefragt wird, na, wie viele Stunden haben Sie denn diesmal wieder auf dem Fahrrad verbracht am Wochenende? Und das viele ja auch immer zu einer Regulation zwingt, so ich muss mich, ich will nicht sagen, rechtfertigen auf der Arbeit, aber so sehr es mich auch auflädt, so sehr bringt es in meinem Umfeld auch manchmal irgendwie Augenrollen oder Unverständnis. Und da finde ich das schon auch wichtig, dass ein Athlet oder eine Athletin immer wieder an den Prozess und an die eigene Mission erinnert wird. So, hey, das ist etwas, was eine Mission muss nicht zwangsläufig asketisch ausgestaltet sein und viel Kasteiung bedeuten, sondern das kann eben auch ein ganz gesunder Flow sein, der vielleicht sogar ansteckend ist für das Umfeld, so nach dem Motto, ja geil, also wenn so eine Ironman-Vorbereitung so läuft, wie Sie das da gerade machen oder wie du das machst, dann, oh, pf, keine Ahnung, also denkst du, dass ich das auch kann? Das würde ich dann schon mal ausprobieren wollen, ja.
Definitiv. Was mich mal interessieren würde, du bist ja auch selbstständig und arbeitest durchaus sehr, sehr viel. Wann trainierst du? Trainierst du morgens lieber, abends lieber? Ich denke, das ist auch was, was vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der einfach auch sehr eingespannt ist, beruflich sehr eingespannt ist, interessiert, was
Ja.
so die Trainingszeiten einfach sind.
Also ich weiß ja nicht, wie es so bei dir ist, ob du so eine präferierte Tageszeit hast. Also ich mache das immer auch sehr stark davon abhängig, wie so mein Workload ist. Also ich glaube, dass, was ich halt festgestellt habe, klar, mit dem Sport habe ich immer auch einen Raum, der losgelöst ist von allem anderen, weil ich ja mit mir alleine bin. Also irgendwie ein Spruch, den ich immer ganz gerne sage, ist, ich verbringe gerne Zeit mit einer Person, die mir sehr wichtig ist in meinem Leben, nämlich mir selbst. Und ich versuche, das schon so abzustimmen, dass ich nicht nur optimal vorbereitet bin, also vor einer intensiven Einheit dann auch entsprechend mich zu versorgen, was die Ernährung angeht, sondern es macht ja halt keinen Sinn, wenn du aus einer anstrengenden Moderation oder aus einem Strategie-Meeting kommst und wirklich völlig depleted bist, dann macht ja eine intensive Einheit hinten drauf überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß ja immer in der Woche ungefähr, was mich erwartet und lege die Einheiten dann so, dass ich auch sage, und danach gehst du dann vielleicht 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder jetzt am Wochenende mal länger Radfahren, auch als, ich will nicht sagen als Belohnung, aber auch als Wertschätzung mir selbst gegenüber, ja. Und da können dann Einheiten, ich fahre manchmal auch abends auf der Rolle, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob das so gut ist, dann noch bis 10 Rolleneinheit zu machen, aber auch das kommt mal vor. Kann aber auch sein, dass ich morgens um 6 dann schon mal am Frühstückstisch sitze und um 6:30 auf dem Rad bin, also mit dann im Frühjahr aufgehender Sonne, in die Sonne hineinfahre auf dem Rad, ja.
Ich möchte es gar nicht zu sehr bewerten, weil am Ende vom Tag, es gibt immer Pro und Contra. Also du kannst jetzt alles diskutieren, zu Tode diskutieren. Du wirst immer immer irgendwo negative Punkte erfinden zum Training am Abend, zum Training in der Früh. Wie du richtig sagst, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber streiten, dass man halt einfach in der Früh tendenziell eher entspannte Einheiten trainieren, kommt einfach auch, hängt auch damit zusammen, dass man halt eine gewisse Versorgung vorher und nachher brauchen. Deswegen, es wird vermutlich keiner um 4 aufstehen für uns, dass er um 6, 7 intensive Einheit trainieren könnt. Hormonell ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um intensiv zu trainieren. Also deswegen würde ich die These auf jeden Fall in den Raum stellen und sagen, okay, morgens definitiv kein intensives Training, sondern wirklich nur ruhiges Grundlagentraining. Ich glaube, es ist halt für viele Athleten super entspannend in der Hinsicht, dass sie sagen, ich mache in der Früh mein Training, dann kann ich entspannt zur Arbeit gehen und habe keinen Zeitdruck hinten raus. Ja, ich muss nur trainieren, ich will unbedingt nur trainieren, aber jetzt kommt hier der Chef nochmal ums Eck, drückt mir nochmal irgendwie Arbeit aufs Auge, wie auch immer. Von dem her, glaube ich, macht es aus dem Aspekt heraus schon Sinn, in der Früh zu trainieren. Abends hast du dann eher die Möglichkeiten, intensiv zu trainieren. Aber wie du sagst, wenn du halt abends um 10 auf der Rolle halt sitzt, du zwackst es dir zwangsläufig irgendwo vom Schlaf halt weg. Und das ist das, was halt auf Dauer immer darunter leidet. Und das kann, glaube ich, jeder, wenn er mal in sich geht, also unterschreiben, wenn wir irgendwo für den Sport oder für unsere Aktivitäten uns Zeit nehmen, dann geht's vom Schlaf weg. Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ja, habe jetzt hier weniger Freizeit, dass ich trotzdem auf meine 9 Stunden Schlaf komme. Also das heißt, keinen gehört, jeder versucht es, aber es ist halt sau schwierig umzusetzen. Und am Ende vom Tag passiert es halt so, dass wir trotzdem halt nur 6, 7 Stunden schlafen, weil wir halt irgendwie in der Früh oder abends halt einen Sport gemacht haben. Und auf Dauer sehr kritisch.
Dass ich um 10 abends noch auf der Rolle sitze, das ist die absolute Ausnahme. Ne? Also ich versuche das schon in der Mittagspause unterzubringen oder am Nachmittag. Was ich ganz interessant finde, da würde ich gerne, dass du da noch mal ein bisschen näher zu einsteigst. Also ich kann ja immer nur das sagen, was ich ab und zu an Zeitstempeln sehe auf Strava oder auf den gängigen Plattformen. Aber ich erlebe das nicht selten, dass ich Leute, Athleten sehe, die morgens deutlich vor 6 Uhr schon intensive Einheiten machen, die wahrscheinlich auch auf die Frage, warum machst du sie, sagen würden, ja gut, wann soll ich sie sonst machen? Das ist die Zeit, wo die Kinder noch schlafen. Dann werden die Kinder geweckt, dann muss ich zur Arbeit, dann komme ich wieder und dann bin ich viel zu erschöpft. Das, was wir vorhin hatten, nach so einem anstrengenden Tag kann ich abends dann nicht noch eine intensive Einheit machen. Jetzt hast du gerade gesagt, spricht wenig dafür, hochintensive Sachen morgens zu machen.
Ich bin da ganz ehrlich, dann mach's einfach am Wochenende oder gar nicht. Also was bringt mir da einfach, eine beschissene Einheit zu haben, die ich schlecht wegregeneriert, die einen riesen hohen Impact hat, weil am Ende vom Tag, du gehst, also viele gehen dann ins Büro oder auf Arbeit, das ist ja keine Regeneration. Also schön und recht, wenn ich da keinen Sport mache, wenn ich in meinem Bürosessel sitze und ein Meeting nach dem anderen konsumiere, aber am Ende vom Tag ist es ja keine Regeneration. Also wir erholen uns ja da jetzt auch wirklich kaum. Nur weil wir jetzt uns nicht bewegen, heißt ja nicht, dass wir jetzt in der perfekten Regeneration sind. Von dem her würde ich einfach sagen, trainier, wenn du es nicht unterm Tag schaffst, dann trainier es einfach am Wochenende. Und da ist auch wieder der Coach gefragt, dass man jetzt sagt, okay, wir finden Wege, wie wir das Training optimal in den Alltag integrieren können. Und ich habe den einen oder anderen oder andere Athletin, die gerne morgens trainieren aus diversen Gründen und das zeitlich auch nicht anders unterbringen. Sag ich, ist okay, aber wir trainieren nichts Intensives in der Früh. Und auch da kann man sagen, okay, der ein oder andere vielleicht im Homeoffice die Möglichkeit oder in der Mittagspause da mal irgendwie laufen zu gehen, dann sage ich, okay, mach's Mittag und wenn du das nicht schaffst, wenn du unbedingt in der Früh trainieren willst und musst, dann definitiv aber halt was Lockeres. Und da kann dir meine Athleten immer noch die Möglichkeit geben und sagen, okay, steht 14x400 für heute am Plan. Wenn du das nicht irgendwie stressfrei unterkriegst und dich selber einfach auch gut vorbereitet dafür fühlst, du hast immer die Möglichkeit, aus 14x400 einfach eine ruhige Dauerlauf-Session draus zu machen. Also du musst ja nicht immer zwangsläufig das erfüllen, was ich dir sage. Im Zweifel nimm einfach die Intensität raus, geh eine Stunde oder dreiviertel Stunde zum Joggen. Du kennst deine Grundlagenbereiche, deine Grundlagenwerte, da machst du definitiv nichts falsch. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, da kannst du vielleicht auch mental abschalten.
Das finde ich jetzt. Ein Punkt finde ich jetzt dann doch nochmal ganz wichtig, weil du den gerade gesagt hast. Und ich glaube, auch das ist etwas, was Profis halt von oder Amateurathleten von Profis unterscheidet, nämlich der Luxus in Anführungszeichen, also ein Profi, der hat enorm viele Herausforderungen, alleine wenn es darum geht, wie kann ich meine finanzielle Lebensgrundlage sichern. Ich glaube, was ein Profi allerdings hat, anders als ein Athlet, er kann sich eine vernünftige Regenerationszeit in seinen Tag hineinplanen. Und weil du das gerade gesagt hast, ich glaube, viele, denen ist gar nicht bewusst, dass im Büro sein ja keine Form von Regeneration ist. Im Gegenteil. Also wenn du morgens trainierst und dann auf dem Weg ins Büro oder im Büro frühstückst und dann einen vierstündigen Vormittag hast, dann ist das ja genau der Ort, an dem du kognitiv und also in den allermeisten Fällen kognitiv und mental und auch sozial gefordert bist, Meetings, Diskussionen, Verhandlungen, was auch immer. Und weil du dann gerade sagtest, naja, Mittagspause, also ich weiß nicht, ich habe ab und zu früher mal, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, auch in der Mittagspause trainiert, aber ehrlicherweise, danach bist du ja nicht in der Lage, dann zu 100% aufnahmefähig zu arbeiten. Also natürlich kann man sich so einen idealtypischen Tag zurechtlegen, so nach dem Motto, also der Wecker klingelt um 5 und dann trainiere ich und dann frühstücke ich, gehe ins Büro und so. Nur wenn du arbeitest, da ist ja überhaupt kein Spielraum für Regeneration. Und deshalb meinte ich ganz vorhin am Anfang, natürlich kann man so ein Projekt dann mal ein Jahr machen, aber für denjenigen, der sagt so, hey, ich bin ambitioniert mit Abstrichen, aber ich möchte dieses Athleten sein, zum Sport gehen, trainieren, irgendwie zu einer Grundmelodie meines Lebens machen, das kann ja nicht so funktionieren, dass dein Tag irgendwie von morgens 6 bis abends 8 durchstrukturiert ist, ja?
Ja, und am Ende vom Tag läuft es halt immer darauf raus, dass wir halt Stress haben und chronischen Stress. Und genau wie du sagst, du kannst es mal eine Woche machen. Das ist ja überhaupt kein großes Thema für die meisten. Also du sagst, hey, ich kann schon mal eine Woche unter hoher Belastung, Stress, psychischen Stress, das irgendwie durchziehen. Kann mir da schon mal geißeln und quälen und das dann in der Mittagspause machen und dann schnell duschen und noch schnell Mittagessen, bla bla. Aber am Ende vom Tag, wenn ich das in chronischen Stress und das über Wochen, Monate und Jahre halt so habe, dann geht das sicherlich ja nicht gut raus. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal darauf einzugehen, dass Stress nicht per se irgendwie schlecht ist. Also jetzt nicht immer, ich glaube, Stress ist generell immer sehr negativ konnotiert bei uns in der Gesellschaft, aber akuter Stress haben wir im Training zum Beispiel. 14x400 gehe ich laufen, da setze ich meinen gewaltigen, meinen Körper unter gewaltigen Stress im Endeffekt. Das will ich aber, weil nur unter dem Stresslevel, dass ich in dem Fall 14x400 laufe in sehr, sehr hoher Intensität. Nur dadurch habe ich eine gewisse Anpassung im Nachgang, wenn ich es regenerieren kann. Und das ist ja nicht das Problem. Problem ist ja nur, wenn wir chronischen Stress haben. Sprich, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und wir uns nie erholen. Und da hilft auch nicht die eine Woche Urlaub auf die Malediven. Das ist einfach so verpufft. Wird oft so dann suggeriert, ja, jetzt arbeite ich und dann habe ich wieder eine Woche Urlaub. Das ist nichts, wo ich sage, da ist dann die Welt wieder in Ordnung und alles heile. Ich meine, Woche Urlaub, derjenige, der so unter Stress leidet, der denkt in der Woche Urlaub schon wieder an den Montag, wenn er wieder ins Büro geht und an die 2000 E-Mails, die sich da irgendwie angesammelt haben, die er dann durcharbeiten muss. Also es verbessert die Situation nicht nachhaltig. Und da ist halt für uns immer der Punkt, wo wir sagen, was wollen wir? Das versuche ich auch meinen Athleten immer oder denjenigen, die da einfach Gefahr laufen, mal mitzugeben. Was willst du überhaupt? Also willst du auf Biegen und Brechen jetzt ambitionierter Athlet sein und ambitionierter Arbeiter sein, der irgendwie eine Managerkarriere anstrebt, wo du gewisse Opfer erbringen musst, zeitlich und energetisch? Du kannst nicht alles haben. Das ist definitiv meine Meinung, da wo ich sage, du kannst nicht 100% im Job geben, du kannst nicht 100% im Beruf geben und vielleicht nur 100% im Familienleben geben. Es funktioniert halt nicht, weil du brennst, auf Dauer brennst du aus und jeder von uns, wir sind alles Menschen. Klar, der eine ist ein bisschen resilienter und ein bisschen stressresistenter als der andere, aber im Großen und Ganzen sind wir alles menschliche Wesen, wir haben alle Gefühle, wir haben alle das gleiche System zur Verfügung und alle nur 24 Stunden. Und dementsprechend müsste man seit dem Klaren sein, was wollen wir und wie können wir irgendwo anders vielleicht Abstriche machen. Und es sollte nicht der Schlaf sein, wie es halt leider so oft ist, dass wir vom Schlaf uns halt irgendwie ein bisschen was abzwacken, weil da haben wir definitiv halt dann auf Dauer dann die Problematik, dass wir halt den Stress nur wegregenerieren können und das im Endeffekt halt dann auch ja, chronischer Stress wird und wir dann irgendwo gesundheitliche, ob psychisch oder körperlich, halt dann auch die Probleme kriegen.
Und ich glaube, und das ist, wie du es beschreibst, ich glaube, am Ende ist es halt ein Gesamtkonstrukt, was passen muss, ne? Also ich muss natürlich, also müssen muss ich gar nichts, aber idealerweise richte ich ja meine Agenda danach aus, was mein Ressourcenplan mir überhaupt ermöglicht, ja? Und so wie ich eben auch für 10.000 Euro keinen nagelneuen Porsche bekomme, so kann ich eben mit einem begrenzten Zeitkontingent und einem begrenzten Ressourcenkontingent auch nur, also muss ich ja halt schauen, in was bewege ich, in was kann ich mich da hineinbewegen. Und ich glaube, deshalb bin ich persönlich so ein großer Freund von Trainingsrahmen, der eben auch dir nicht den Stress macht, das muss jetzt so sein, und da sind wir wieder bei der Athleten, Trainer-Athleten-Beziehung, das muss alles jetzt so stattfinden, sondern dass ein Athlet eben auch das Gefühl hat, so, ich bin weder meinem Trainer verpflichtet, noch mir selbst verpflichtet im Sinne von, ich muss das jetzt ableisten, sondern das ist halt eine Mission, auf der ich mich bewege, und die muss mir ja irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich die auch schaffe. Und ich glaube, vom Ende gedacht her, ja, ist das jetzt eine Einmalsache? Ist ja völlig nachvollziehbar. Oder ist es etwas, wo ich sage, ich möchte das jetzt längerfristig machen, weil ich etwas außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit suche, wo ich vielleicht auch meine Potenziale entfalten kann, ne? Also wo ich gelenkiger, wo ich stabiler, ausdauernder, schneller, was auch immer werde. Und dann finde ich das einfach enorm wichtig, dass das eben zu einem festen Bestandteil wird. Also ich glaube, viele haben ja sich Einheiten inklusive, nicht alle, aber inklusive der Regeneration in den Tagesplan geschrieben. Also im Sinne von, wer das beruflich kann, ich trainiere halt von 14 bis 16 Uhr, also ich trainiere von 14 bis 15, und die 15 bis 16 Uhr ist dann irgendwie auch für mentale, körperliche Regeneration gedacht. Und dann entscheidet man sich auch dafür, also im Sinne von, ja, das ist in meinem Kalender so geblockt, und das erlaubt mir halt am Wochenende, unter der Woche, keine Ahnung, 4, 5, 6 Stunden dafür einzuplanen. Ja,
ja, definitiv wichtig, dass man sich so damit einplant, wer es flexibel machen kann. Last but not least, Fabian, würde ich auf jeden Fall nur die versprochene Studie raushauen. Ja. Wir sind jetzt schon bei gute 50 Minuten. Nicht, dass wir da zu viel Überlänge generieren. Die Studie ist aus München, aus dem Jahr 2023. Stefan Schmidt hat die damals erstellt und heißt Auswirkungen von Ausdauertraining auf Cortisol und Cortison. Das sind ja zwei Hormone, Botenstoffe im Endeffekt auch. Und es ging halt darum, wie der Name halt schon sagt, wie sich Ausdauertraining, also es geht jetzt nicht um Krafttraining, sondern wirklich spezifisch um aerobes Training, wie sich das auf Cortisol auch auswirkt. Cortisol ist unser Stresshormon. Reduzieren wir es oder erhöhen wir es? Da ist im Endeffekt das Ergebnis halt auch, dass wir mit regelmäßigem Ausdauertraining auch Stress reduzieren können, also Stress abbauende Effekte halt erzielen können. Also sprich, wenn wir einen stressigen Alltag haben, können wir dadurch halt auch unser Cortisol-Level reduzieren, wenn wir moderates Ausdauertraining haben. Wie wir es jetzt aber vorher auch schon gesagt haben, hier das jetzt nicht für 100% nehmen, sondern okay, Ausdauertraining reduziert immer den Stress. Es kann eben halt auch Stress aufbauen sein, wenn wir uns selber unter Stress halt setzen, unter Druck setzen, wenn wir vielleicht eigentlich gar nicht die zeitliche Kapazität haben. Das heißt, wenn im Trainingsplan steht, fahr 1,5 Stunden Fahrrad am Mittwochabend und ich aber vielleicht bloß 1 Stunde Zeit habe. Ja, also mich wird das krass unter Stress setzen. Dann wird es mit Sicherheit der Studie widersprechen und sagen, okay, es wird definitiv keinen stressabbauenden Effekt halt haben. Generell ist auch in der Studie herausgekommen, dass es ja, negative Disbalancen einfach auch von hormonellen Systemen halt auch zur Folge hat. Sprich, wenn wir extreme Belastungen haben. Und da zähle ich zum Beispiel wiederum das Beispiel, was wir vorher gehabt haben, in der Früh intensiv zu trainieren oder ständig in der Frühe zu trainieren oder nüchtern zu trainieren. Das alles hat Pro und Contra logischerweise, aber ich spreche es jetzt nur mal auf den hormonellen Bereich oder auf den Sektor der Hormone einfach an, haben wir durchaus sehr, sehr viele negative Einflüsse, dem das eben an unser hormonelles System außer Balance kommen kann, relativ leicht kommen kann. Deswegen, wie gesagt, differenziert betrachten, jetzt nicht rein schwarz malen oder rein alles positiv betrachten, aber wir haben da schon eine sehr, sehr hohe Gefahr. Und last but not least, wissen wir eigentlich alle, wenn wir gezieltes und individuelles Ausdauertraining haben, dass wir da natürlich einfach auch positive Einflüsse auf unser hormonelles System haben können, wenn es halt einfach stressbefreit ist. Also sprich, wenn wir das einfach gut zeitlich unterbringen, wenn wir uns da keinen wirklichen Druck machen in Sachen, ich muss die und die Werte erfüllen, ich muss das und das perfekt machen für meinen Trainer oder für mich, wie auch immer. Sondern wenn wir da relativ befreit unterwegs sind, haben wir da definitiv psychische und körperliche positive Anpassungen heran. Also last but not least, es kommt immer darauf an, wie wir es integrieren, wie wir es halt auch sehen in den Sport, aber wir können durch moderates Ausdauertraining definitiv auch stressreduzierende Effekte da hervorrufen. Also können wir positiv für uns auch nutzen.
Ja, danke. Also ich glaube, was wir definitiv mitnehmen können, ist, dass das war ja auch so ein bisschen das Ziel der heutigen Folge, dass wenn wir das Training entlang der zur Verfügung stehenden Kapazitäten, Ressourcen, also letztlich des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens so bauen, dass es auch zu uns passt. Und ich glaube, wir müssen natürlich immer noch die Unterschiede in den Persönlichkeiten und in den Identitäten sehen, dass wir viele Möglichkeiten haben, dass Training viel mehr ist als nur die Vorbereitung auf das Rennen, sondern einfach auch ganz viele positive Effekte in uns hervorbringt, die uns vielleicht ja auch im, im Job resilienter, anpassungsfähiger oder ausdauernder, fokussierter machen. Ich glaube, das war eine schöne Essenz, die du gerade nochmal zusammengefasst hast. Die Studie stellen wir, glaube ich, in die Shownotes, ja, auf jeden Fall.
Genau, ist eine PDF, kann man mit verlinken.
Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende.
Fertig. Ich würde Vielen nichts Dank. Mehr hinzufügen, dass er schön zusammenfasst. Und ja, wenn die Zuhörer Fragen dazu haben oder Anregungen, Kritik, immer herzlich willkommen. Und ansonsten schön, dass ihr das so lange ausgehalten habt. Der es jetzt noch hört, hat es wirklich 55, 56 Minuten angehört. Und freuen uns natürlich, dass ihr so lange durchhaltet und bis daher kommt.
Vielen Dank.
Hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Bis denen. Ciao, ciao.